Wir würden heute also 7. Kanto, Kapitel 10, Text 1 machen. Wer ist nach Mathium Glück streben? Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, verlockte ihn zwar, indem er ihm alle Segnungen anbot, die materielles Glück gewährleisten, doch wegen seines ungetrübten Krishna-Bewusstseins wollte er keine materielle Segnung für Sinnenbefriedigung annehmen. So, wir lesen heute Morgen weiter. Allerdings hat unser Tafelanschreiber sich ein wenig im Text geirrt. Wir hatten gestern noch, glaube ich, 3 Verse weiter, also bis ans Ende des Kapitels gemacht. Wir würden heute also 7. Kanto, Kapitel 10, Text 1 machen. Wer ist nach Mathium Glück streben? Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, verlockte ihn zwar, indem er ihm alle Segnungen anbot, die materielles Glück gewährleisten, doch wegen seines ungetrübten Krishna-Bewusstseins wollte er keine materielle Segnung für Sinnenbefriedigung annehmen. Dies ist also Prahlad Maharaj, unglaublich hoher Standard des hingebungsvollen Dienstes. Wir fahren fort im 1. Vers des Kapitel 10. Shrinarada Uvacha Bhakti Yogasya Tatsarvam Antaraya Tayar Bakaha Manyamano Hrishikesham Smayamana Uvachaha. Der heilige Narada fuhr fort. Obwohl Prahlad Maharaj erst ein kleiner Junge war, betrachtete er die Segnung, die ihm Shinadev gewähren wollte, als Hindernisse auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Er lächelte daher sanft und sagte Folgendes. Materielle Errungenschaften, das ist die Erläuterung, sind nicht das Endziel hingebungsvollen Dienstes, sondern Liebe zu Gott. Aus diesem Grund gebrauchten Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, Yudhishthira Maharaj und viele Vaishnava-Könige, obwohl sie in materieller Hinsicht sehr reich waren, ihren Reichtum im Dienste des Herrn und nicht, um ihre eigenen Sinne zu befriedigen. Materiellen Reichtum zu besitzen, ist natürlich immer gefährlich, denn man kann von ihm betört werden und vom hingebungsvollen Dienst abkommen. Nichtsdestoweniger wird ein reiner Gottgeweihter, Anyabhilashita Shunyam, niemals von materiellem Reichtum irregeführt, sondern er stellt seinen ganzen Besitz hundertprozentig in den Dienst des Herrn. Wenn jemand im Zauber materieller Besitztümer erliegt, so sagt man, sie seien ein Geschenk Mayas. Doch wenn man sie ausschließlich für hingebungsvollen Dienst gebraucht, werden sie als Geschenke Gottes angesehen. Das heißt, als eine Gelegenheit, die Krishna uns bietet, um ihm noch mehr und besser zu dienen. Namaum Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mit dem Mikrofon ist eine sehr individuelle Sache, deswegen würde ich das jetzt gerne individuell lösen.
Das heißt, ohne Mikrofon, weil das ist so
völlig gut. Geht nicht besser. Heute Morgen hatten Dr. Karl und ich ein interessantes Erlebnis. Zumindest ein interessantes Gespräch. Das Erlebnis hatte ich, glaube ich, alleine, weil ich alleine im Tempel war. Es kam ein gut gekleideter Inder herein mit einem Koffer, stellte ihn ab, ging dann vor den Vorhang, die Detis waren geschlossen, und betete intensiv. Dann nach dem Gebet stellte er sich auf und zog den Vorhang beiseite, um die Detis zu sehen. Und dann ging er zur Tulasi-Pflanze und bewässerte sie und passte dann auf die Tulasi an und rüttelte ein bisschen an ihr. Und dann ging er raus. Ich hatte mich so ein bisschen gewundert, aber da ich oft in Indien war, war mein Verwunderungsgrad nur auf Stufe 5, nicht auf Stufe 10. So, mich interessierte sein Beweggrund und ich reichte ihm dann eine Blume, die ich bekommen hatte vom Projekt Krishna, und er sagte, I have some very important work to do today. That's why I was coming. So, er hatte also wohl, es ging ja wohl um beträchtliche Summen Geld und so weiter. Und er kam also in den Tempel, um den Segen Gottes dafür zu kriegen. Deswegen machte er auch den Vorhang auf, denn er musste ja Gott sehen. Und rüttelte an der Tulasi-Pflanze, denn das hat wahrscheinlich seine Großmama ihm gesagt, das ist besonders segensreich. Und ich dachte so, dann kam Karl rein und ich dachte so, das ist eigentlich eine Form des hingebungsvollen Dienstes, der in unserer Bewegung nicht so bekannt ist. Unsere Ausrichtung ist, dass wir Krishna in den Mittelpunkt stellen und nicht so sehr unsere Interessen. Wenn der Altar geschlossen ist, dann würden wir nicht, weil wir Krishna sehen wollen, den Altar öffnen. Und die Tulasi-Pflanze, wir würden sehr sorgsam bemüht sein, sie also nicht zu rütteln. Es ist uns sogar nicht erlaubt, in unserer Tradition auf den Schatten der Tulasi-Pflanze zu treten, weil es eine Form der Respektlosigkeit ausmacht, um den Schatten einer Person zu treten. Wenn ich zum Beispiel auf den Kopf, den Schattenkopf von Jnana Yaksha trete, ist das nicht respektvoll Jnana Yaksha gegenüber. So würde auch es tunlichst vermieden werden, auf den Schatten der Tulsi zu treten. Für uns ist das klar und deswegen waren wir vielleicht auf Verwunderungsstufe 5, der Inder seine Form des religiösen Lebens ausbürdet, das für ihn völlig Sinn machte. Unsere Linie im hingebungsvollen Dienst ist sehr, sehr einzigartig. Ich dachte heute Morgen dran, Eigentlich ist dieses religiöse Verständnis, was ich heute Morgen durch den Inder demonstriert gesehen habe, ein Verständnis, was auch in unserer westlichen Kulturkreis einige Zeit sehr prominent war, dass man Gott um Segnung bittet, um sein materielles Leben erfolgreich zu machen. Stellt euch mal vor, was in einer katholischen Kirche an Gebeten kommen. Das geht da um gebrochene Beine, die geheilt werden sollen, um Prüfungen, die der Sohn bitte bestehen möchte, damit er erfolgreich im Geschäftsleben wird. Und es geht in diesen Gebeten um die Abwendung von Leid und das Erflehen von Segnungen, um ein besseres Leben zu führen. Das ist eigentlich der religiöse Stand von den meisten Menschen, auch im westlichen Kulturkreis. Allerdings ist das ein wenig passé geworden. Man verehrt heute nicht mehr Gott, um sein Leben angenehmer zu machen, sondern nimmt die Hilfe von technischen Hilfsmitteln in Anspruch, wie Computern. Wenn man ein großer Betrüger ist, dann holt man sich einen guten Steuerberater, der das alles so hintrickst. Also Gott ist ersetzt worden durch die Möglichkeiten, die der Mensch in unserer heutigen Zivilisation hat, um sein Leben besser zu gestalten. Aber vormals war auch hier ein ähnliches, das heißt anthropozentrisches Religionsbild vorhanden, wo sich der Anthropos, der Mensch, in den Mittelpunkt aller Belange und aller Ausübung stellt. Krishna-Bewusstsein ist jedoch sowohl verschieden von diesem hinduistischen Verständnis, was wir heute Morgen in unserem Tempel beobachten konnten, und auch verschieden von natürlich dem, sagen wir mal, mittelalterlichen Religionsverständnis, was in unserem westlichen Kulturkreis herrschte. Ein wichtiges Prinzip, und hier heißt es für uns als Devotees, ein Umdenkungsschritt zu machen, heißt, dass wir, also dies ein wichtiges Prinzip ist, Krishna und Krishnas Belange in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu stellen. Es gibt einen Vers, der dieses besagt und ausdrückt, ein Vers, der sehr oft von Srila Prabhupada zitiert wurde, kommt aus dem 4. Kanto, Text 31. Kapitel, Text 14. Yata tadormula nishechanena tripyanti tatskanda bujo pashaka prana paharachcha yatendriyanam tathaiva sarva anam achyutecha. Genauso wie man, wenn man Wasser auf die Wurzel eines Baumes gießt, den Stamm, die Zweige, die Äste und alles andere mit Energie versorgt. Und genauso wie man, wenn der Magen mit Nahrung versorgt wird, alle Sinne und Gliedmaßen des Körpers belebt, so kann man einfach dadurch, dass man die höchste Persönlichkeit Gottes durch hingebungsvollen Dienst zufriedenstellt, automatisch alle zufriedenstellen, auch die Halbgötter, die Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes sind. In einer der Upanishaden wird das Beispiel gegeben von einer Revolution, die sich im einem Körper abspielte. Ich glaube, wir sind alle mit diesem Beispiel vertraut. Es war so, dass die Hände und die Beine nicht mehr aktiv sein wollten, nur um den Magen im Mittelpunkt mit Nahrung zu versorgen und deswegen in den konsequenten Streik traten. Nach einiger Zeit jedoch meldete sich dann der Magen, nachdem er gesehen hatte, wie die Hand versuchte, Brot in sich reinzuquetschen, und sagte, hört mal, ist es ganz natürlich, dass ihr mich, der ich euer Mittelpunkt bin, mit Nahrung versorgt. Auf diese Weise werdet ihr ebenfalls mit Nahrung versorgt werden. Das ist ein einfacher Punkt, der uns sehr, sehr vertraut ist. Das haben wir 100-mal in Vorlesungen gehört. Aber ich glaube, dass es gut ist, darüber heute noch einmal zu sprechen, zum 109. Mal. Denn wenn es drauf ankommt in unserem Leben, ist das der Punkt, der den Unterschied macht von einem materiellen Verständnis des Krishna-Bewusstseins oder einem Verständnis, was durch die drei Erscheinungsweisen gefärbt ist, und eben diesen rein hingebungsvollen Dienst, der die Seele völlig zufriedenstellt, der uns im tiefsten Inneren zufriedenstellt. Immer wieder wird dieser Punkt in uns herausgefordert. Immer wieder wird eine Situation in unserem Leben kommen, die, wo wir diesen Punkt verwirklichen müssen, um die Situation zu lösen. Und immer wieder werden wir diese Tests vielleicht nicht so gut bestehen. Einmal gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Lakshmi und Narayan, dem höchsten persönlichen Gott und seiner ewigen Gefährtin. Und zwar sagte Lakshmi eines Tages zu Narayan: Wetten, dass die Menschen das Geld mehr mögen als dich. Wetten, sagt man so in Norddeutschland. Sagte Narayan, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen Geld mehr mögen als Gott. Wetten das, sagte Lakshmi. Okay, sagte Narayan, wir werden es sehen. Daraufhin nahm Narayan die Form eines Sadhus an. Er ging zu einer Dharmshala, einer Herberge, und sagte zum Herbergenbesitzer: Du, ich werde den ganzen Tag Kirtan machen und so die Atmosphäre der Herberge verschönern. Oh, das ist das Beste, was uns widerfahren kann in dieser Herberge, sagte der Herbergenbesitzer. Du kriegst diesen Raum, da kannst du dein Akanda-Kirtan machen, also 24 Stunden am Tag chanten. Ja, sagte der Sadhu, aber es gibt eine einzige Bedingung, die ich stelle. Ja, sagte der Herbergenbesitzer. Du musst gewährleisten, dass ich diesen Raum so lange habe, wie ich ihn haben will. Das ist einige Tage, die ich hier mich aufhalten werde. Ja, sagte der Herbergenbesitzer. Natürlich, habe ich doch schon versprochen. Die Herberge ist groß genug. Nein, sagte der Sadhu, ich möchte, dass du wirklich ganz fest mir versprichst, dass wer auch immer diesen Raum haben will, dass du ihnen einen anderen Raum gibst und mir diesen Raum lässt. Nur dann kann ich mein Gelübde, nämlich für 5 Tage Kirtan zu machen, einhalten. Sonst gehe ich das gar nicht erst ein. Er sagte, der Herbergbesitzer, die Herberge ist groß genug, natürlich. Hier, ich gewährleiste dir das. Bitte fang an. So, der Sadhu fing an zu chanten mit einer Tambura. Narayan, Narayan, Narayan. Danke den, das Lob des Herrn. Bis Lakshmi in der Verkleidung einer reichen Dame ankam. Und Lakshmi sagte in dieser Verkleidung: Mein lieber Herbergenbesitzer, ich möchte gerne ein Quartier bei dir beziehen für einige Tage. Ja, sagte der Herbergenbesitzer, gut, wir haben hier die guten Räume für euch, sind alle frei. Bitte nehmt euch einen, den ihr wollt. Lakshmi jedoch wählte sich den Raum, wo der Sadhu Narayan schändete. Das war nicht in den besseren Quartieren. Und sagte, ich möchte gar nicht diese anspruchsvollen Räume haben. Ich möchte mehr einen anderen Raum. Ja, das kannst du sicherlich haben, sagte der Herbergenbesitzer, aber die anspruchsvollen Räume sind viel besser für eine Dame des herrschaftlichen Hauses, wie man es dir ja ansieht. Nein, ich möchte lieber diese Räume, und ich möchte zwar einen ganz spezifischen Raum. Ich möchte den Raum, wo man das Singen hört, diesen Singsang. Auf Seite der Herbergenbesitzer ist es leider nicht möglich. Ich habe mein Versprechen abgegeben, dass dieser Sadhu dort sein Gelübde des Akanda Kirtans ausführen könne. Daraufhin sagte die reiche Frau: Aber ich möchte diesen Raum haben, kein anderer. Es ist leider nicht möglich, wiederholte der Herbergenbesitzer. Versprechen ist Versprechen. Ich muss es ihm versprechen. Well, sagte die reiche Dame, ich bezahle. Und dann nannte sie irgendeinen Preis, ich weiß es nicht, ob das ein Rubin war oder ein Goldstück. Sagen Sie mal Goldstück. Ein Goldstück ist ein bisschen viel, also ihr wisst schon, irgendein Preis. Nein, sagte der Herbergenbesitzer, nimm lieber die Räume, die für die Nobilität, also den Adel bestimmte sind. Es geht nicht. Man kann ein Versprechen, was man einem Menschen, der im Dienste Gottes beschäftigt ist, niemals brechen. Daraufhin erhöhte sie den Preis und erhöhte den Preis und erhöhte den Preis, bis schließlich der Herbergenbesitzer an der Tür des Sadhus anklopfte. Willst du nicht einen Raum nehmen, der für den Adel bestimmt ist? Da kannst du dich doch viel mehr aussingen. Also das ist schönere Atmosphäre, kühle Brisen durchwehen diesen Raum, du wirst viel energetischer sein, man hört auch besser das Chanten in der ganzen Herberge. Nein, sagte der Sadhu, ich möchte diesen Raum haben, wie wir es anfangs besprochen haben. Nein, dachte sie, oh Lakshmi. Weil es ging um eine Wette. Und Lakshmi lächelte einfach nur und erhöhte den Preis, bis der Herbergenbesitzer einfach den Narayan rauswarf, der die Form eines Sadhus angenommen hatte. Also ist die Geschichte. Hiermit hat Lakshmi die Natur die Natur von uns allen bloßgestellt. Der Herbergenbesitzer stellte irgendwann einmal, als der Preis hoch genug war, seine eigenen Interessen in den Mittelpunkt und nicht mehr seine spirituellen Interessen, nämlich den Sadhus, den Dienern Krishnas, zu dienen. Narayan sagte lächelnd zu Lakshmi, 1:0 für dich, aber ich habe noch mal eine Chance, oder? Ja, sagte Lakshmi, probieren wir es. Und diesmal nahm Narayan in Form eines Sadhus Quartier bei einem sehr armen Vaishnava, der ein kleines Haus hatte, in dem er einen kleinen Raum, also mehrere Räume hatte, und einer von den Räumen machte er frei für den Sadhu. Lakshmi kam diesmal nicht nur als reiche Frau, sondern als Königin und sagte, ich bin so müde vom Reisen. Kann ich Quartier bei dir beziehen? Da sagte der Devotee, es ist ein bisschen schwierig, hier ist gerade ein Sadhu, der im Zölibat lebt. Es war wahnsinnig eng. Ich kann bei einem Nachbarn ein Quartier für dich organisieren. Nein, sagte die Königin, ich will den Raum, in dem der Sadhu ist. Und ich biete sehr viel Gold. Sie ging gleich aufs Ganze und tat diesmal Gold vor den Devoti auf. Im Bhagavatam heißt es, dass Gold gelber Kot ist. Ja, sagte der Devoti da. Jemand, der sich von Gold, welches sein Interessen, die Sinne zu befriedigen, verleiten lässt, ist nicht anderes als jemand, der nach gelbem Code seine Hand ausstreckt. Ich möchte das nicht. Du kannst genauso gut edle Königin und sogar besser in dem viel besser ausgerichteten Haus meines Nachbarns Quartier beziehen. Lakshmi dachte, ich muss die Wette gewinnen. Was gebe ich dem bloß? Doch ganz gleich, was sie ihm anbot, an Mathe und Reichtümern, der Devoti sagte, ließ nicht von seiner Ebene, von seiner hohen Ebene des Krishna-Bewusstseins ab, bis ich Lakshmi 1:1 geschlagen geben musste. Narayan sagte ihr, du, was du gesagt hast, trifft zu für die materiellen Interessierten, denen mehr gelegen ist an ihrer materiellen Situation und an Sinnbefriedigung, aber es trifft nicht zu für meinen Devotee. Und dieser Zusammenhang wird sehr schön in Vers 2 des 10. Kapitels nochmal ausgedrückt. Prahlad Maharaj sagte und schilderte damit uns alle sehr eingehend. Er sagte, mein lieber Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, weil ich aus einer atheistischen Familie stamme. Klingt das bekannt für euch, dieser soziale Hintergrund? Weil ich aus einer atheistischen Familie stamme, hänge ich von Natur aus an materiellem Genuss, führe mich deshalb bitte nicht mit diesen Trugbildern in Versuchung. Nrisimhadev bot ihm alles an. Ich habe große Angst vor materiellen Bedingungen und möchte aus dem materialistischen Leben befreit werden. Das ist der Grund, warum ich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gesucht habe. Ein Devoti weiß, und das mag manchmal verloren gehen, wenn er in der materiellen Welt ist. Er weiß, dass letztendlich sein einziges und sein primäres Interesse lediglich darin besteht, als ein Diener in Krishnas Familie aufgenommen zu werden. Krishnas Familie heißt Achyuta Gotra. Achyuta heißt so viel jemand wie jemand, der niemals fällt von einer Ebene. Und Gotra heißt so wie Stammbaum oder Familie. Ein Devotee möchte gerne in die Achyuta Gotra, in die Familie des unfehlbaren Herrn aufgenommen werden und dort einen Platz als demütiger Diener annehmen. Lord Chaitanya Mahaprabhu betet in einem sehr schönen Gebet, was wegweisend ist für alle Devotees. Ayi nanda tanu ya king karang patitang mam vishame bhavam budho. Mein lieber Herr, ich bin in diesen Ozean von Geburt und Tod gefallen und ich möchte, mein einziger Wunsch ist es, dass du mich akzeptierst als ein Staubkörnchen zu deinen Lotusfüßen. Das ist der Wunsch eines Devotees in dieser Welt. Der Devotee versteht, dass das materielle Leben, in das er hineingesetzt ist, ein schwierig zu überwindender Ozean ist. In diesem Ozean gibt es Haifische und Seekrokodile. Sind ja auch noch nicht bekannt, aber die gibt es anscheinend. Gefährliche Person und gefährliche einfach Kreaturen, die ständig dort gegenwärtig sind. Und wenn er versucht, sein materielles Leben zu meistern, werden immer wieder diese Kreaturen ankommen und ihm Schwierigkeiten bereiten. Genau wie jemand, der einen Ozean, einen unwegsamen Ozean überquert. Ich weiß nicht, ob ihr selber diese Erfahrung mal gemacht habt. Wenn man schwimmt irgendwo, hat man manchmal diese tief in der Psyche verankerte Angst, dass aus dem Meer, also aus dem See heraus oder dem Meer, plötzlich so ein Haifisch kommt und einen zack den linken Finger abbeißt. Oder noch schlimmer, den Fuß oder gar das Bein. Kennt ihr diese tief in der Psyche verankerte Angst? Also bei mir ist es immer so, ich bin für 8 Jahre im Meer groß geworden, in der wunderschönen Ostsee, in Sylt-Fehmarn. und schwamm also regelmäßig und immer wieder dachte ich, ach, no, no. Wie soll das, wenn es dunkel war, wenn jetzt plötzlich aus dem See tappt. Und schwamm also regelmäßig und immer wieder dachte ich, ach, no, no. Wie soll das, wenn es dunkel war, wenn jetzt plötzlich aus dem Seetank ein mittelgroßer Haifisch hervorschnellt und mir also da irgendwas antut, das wäre also absolut schlecht. Also als Kind war das ganz stark und jetzt neulich auch, wir waren in Jugoslawien und hatten eine absolute sehr anspruchsvolle und auch sehr, sagen wir, fordernde Tour hinter uns gebracht und uns dann einmal fast ohnmächtig vor Erschöpfung in die Adria gleiten lassen. Und da schwamm ich dann und plötzlich kam wieder diese Angst, was, wenn jetzt so ein Haifisch da rauskommt aus der, und hier, dann kann ich nicht in Zagreb das Programm geben, weil mir das Gesäß fehlt oder irgendwas. So diese Angst ist irgendwie ganz tief in der Psyche begründet. Sie hat nämlich eine durchaus berechtigte, wie soll ich mich ausdrücken, Ursache. Diese Ursache ist einfach, dass man auf Gefahren gefasst ist, die im Überqueren des materiellen Ozeans kommen. Einfach deswegen gefasst ist, weil man die schon so oft erlebt hat. Wir gleiten so schön in unserem spirituellen Leben hin, fühlen uns so wohl, sind so glücklich und plötzlich, zack, ist irgend so ein Haifisch an uns, ein lustvoller Gedanke, so ein Gefühl, dass wir vielleicht nicht auf unsere vollen Kosten kommen, und ein neidischer Gedanke auf die Errungenschaften anderer, im spirituellen Leben oder einfach ein missgünstiger Gedanke, weil wir mit manchen nicht einverstanden sind, was uns widerfahren ist. Und plötzlich ist unser guter Fortschritt in Gefahr gebracht. Die Schriften sagen deswegen, den Ozean des materiellen Daseins, der voller Lust und Gier und Neid ist, kann man nur dann erfolgreich überwinden, wenn man Zuflucht gesucht hat bei den Lotusfüßen des höchsten Herrn Mukunda, der seinen Devotis Befreiung gewährt. Samashitaye Padapalavang Plavang. Ihr kennt den Schlucker bestimmt. So, dieses hingebungsvolle Dien für Krishna wird jedoch dann erst ein sicheres Boot sein, was uns den Lotusfüßen des höchsten Herrn Mukunda, der seinen Devotis Befreiung gewährt. Samashitaye Padapalavang Plavang. Ihr kennt den Schlucker bestimmt. So, dieses hingebungsvolle Dien für Krishna wird jedoch dann erst ein sicheres Boot sein, was uns wirklich über den Ozean unseres Lebens hinwegführt, wenn wir es schaffen, während wir den hingebungsvollen Dienst ausführen, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Linie, die wir lernen. Zum Beispiel hören wir das in den, ich habe gestern darüber in Perfect Question, Perfect Answers gelesen. In der spirituellen Welt ist es so, dass die Gopis bemüht sind, Srimati Radharani zu Krishna zu bringen. Sie sind nicht so sehr daran interessiert, Krishna selber zu treffen, wie sie daran interessiert sind, dass Srimati Radharani Krishna trifft. Wenn sie das arrangieren können, die Gopis, dann sind sie, dann ist das ihr Glück. Ihr einziges Glück, was sie anstreben in ihrem Leben. Denn sie wissen, dass Krishna am meisten zufrieden ist mit Srimati Radharani, deren wunderschönes Gesicht verglichen wird mit einem Mond und Krishna mit dem Chakora-Vogel, der die Mondstrahlen trinkt. So ist er. Sind die Gopis sehr darin interessiert, diese Arrangierung ständig immer wieder aufs Neue zu machen. Einmal, so hören wir, ist Srimati Radharani zornig auf Krishna geworden, weil Krishna hat verschiedene Gründe, die sind sehr privat, also da sollte man nicht so öffentlich drüber sprechen. Radharani war jedenfalls zornig geworden auf Krishna und wollte Krishna nicht mehr sehen. So, Krishna sah sich völlig hilflos in dieser Situation. Ohne dass er mit Srimati Radharani zusammen ist, ist sein Leben, also Krishna tut alles, damit er den Zorn Radhas brechen kann. Und so ging er dann zu Lalita und fragte sie, was er tun könne. Und Lalita sagte, es ist schwierig. Aber warum verkleidest du dich nicht einfach als eine Sängerin? Und dann singst du einfach für Radha. Wenn du für sie singst, vielleicht triffst du ja die richtige Melodie und Radha ist sehr zufrieden gestellt und sie wird dir dann vielleicht ein Juwelenhalsband geben. Es wurde also eingefädelt, alle Gopis wurden informiert. Krishna nahm sich Chanda, Sandelholzpaste und hat sich das Gesicht so, dass er nicht mehr so blau wie eine Monsunwolke aussah im Gesicht bedeckt. Und zog sogar ein Sari an und wurde dann von Lalita zu Radha gebracht. Hier haben wir eine interessante Sängerin, sie will dir gerne ein Ständchen bringen. Als Brihaspati eins von den himmlischen Planeten kam, nach Mathura, da sang er eine schwierige Melodie im Hofe des Königs. Und dieses Mädchen war da und erinnerte diese Melodie, Shyamananda, das ist jetzt wichtig, weil es sich um Musik handelt, diese Gopi erinnerte sich an die Melodie, dieses Mädchen erinnerte sich an die Melodie und sang später diese Melodie ganz exakt so nach wie Brihaspati sie vorgesungen hatte, sagte Lalita. Ja, sagte, das ist ja interessant. Ja, und dann war Brihaspati so beeindruckt von den musikalischen Fähigkeiten, dass er sie mitnahm zu den himmlischen Planeten und dort für ein gesamtes Jahr ausbildete. Und jetzt kann sie gut singen. Da sagte Radharani, dann soll sie was singen. Am liebsten, so sagte Srimati Radharani, soll sie etwas singen, was Krishna erfreut. Das würde ich am liebsten hören. So, Krishna sagte dann in einer verstellten Stimme, Also meinst du, dass ich liebe? Welchen Raga soll ich denn singen? Ich weiß ja nicht, was Krishna wollt. Ja, sag doch, sing doch den und den Raga, sagte Srimati Radharani. Der ist richtig für diese Tageszeit. Und in welchen Takt soll ich singen? Fragte Krishna. Ja, dem Tala-Tala-Takt. So sollst du das singen, sagte Radha. Und so fing dann Krishna an, mit einer wunderschönen Stimme zu singen, die alle Gopis und Srimati Radharani in ein Meer der Ekstase tauchte. Er fing nur an, eine Zeile zu singen und schon unterbrach ihn gerade und sagte, das ist ja das Schönste, wie du singst. Du singst ja so schön. Ich bin sehr zufrieden. Und sie nahm ihre Juwelen-Necklace Halsband ab und tat es Krishna um und damit war Krishna in der höchsten Ekstase, wie man sich nur vorstellen kann, denn Srimati Radharani hatte ihm ihre Gunst erwiesen. Und dann geht das weiter und weiter, das Lila, es geht zu sehr vertrauten, in sehr vertraute Bereiche herein. Srimati Radharani sagt schließlich, die merkt, das kann nur Krishna sein, der so schön singt, weil sie nur von Krishna so begeistert werden kann. Sie sagt dann schließlich, also, mein liebes Mädchen, ich bin so zufrieden, wir werden dich neu einkleiden. Ach, sagte Krishna und zieht dann seinen Schleier. Ich bin sehr schüchtern. Ach, sagte Radharani, Mädchen sind unter sich nie schüchtern, das ist nicht nötig hier. Und dann beorderte sie zwei Gopis, Krishna festzuhalten. Und dann kam natürlich raus beim Umkleiden, dass das also kein Mädchen war, sondern eben Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes selber. So, ich wollte nur damit sagen, das ist eines der vielen Beispiele, die diesen Punkt, den wir, glaube ich, oft schon gehört haben, dass Krishna in den Mittelpunkt gestellt wird und dass alles für Krishnas Freude arrangiert wird, illustriert. In der spirituellen Welt ist das das Prinzip. Die Gopis haben alle Arrangierungen gemacht, sodass Krishna schließlich Srimati Radharani wieder treffen konnte und von Radharani die Gunst bekam. Das ist, was bedeutet, die Sinne Krishnas zufriedenzustellen und nicht seine eigenen Sinne zufriedenzustellen. Daher kommt dieser Satz von Narada Muni, dass ein Devotee in erster Linie die Sinne des Herrn zufriedenstellen sollte und nicht seine eigenen Sinne. Diesen Punkt zu verstehen, bleibt praktisch das zentrale Punkt unseres Lebens. Das ist ein Punkt, an dem wir ständig arbeiten sollen. Es ist ein Punkt, der ein total anderes Paradigma, ein total anderes Denksystem erfordert. Wenn wir es jedoch nicht schaffen, diesen Sprung zu machen, wird unser hingebungsvoller Dienst ein Bereich, ein Stolperweg sein, mit vielen Hürden und vielen Hindernissen, die wir machen. In der Bewegung, wenn man mich fragt, was ist der wichtigste Punkt, den du verstanden hast, sage ich, well, dieses ist der wichtigste Punkt. Er ist vielleicht noch nicht, bin dabei, ihn zu versuchen zu verwirklichen, aber ich weiß, wenn man nur einfach nach diesem Prinzip handelt, kann man alle Schwierigkeiten im hingebungsvollen Dienste von sich weisen, weit weg weisen. Es ist jedoch nicht so einfach. Unser Geist sträubt sich dagegen. Unser Geist ist festgehalten an eine bestimmte Wahrnehmung. Ich habe heute Morgen mit Bhakti Charu Maharaj darüber kurz gesprochen und wir sprachen über ein Beispiel, was ich euch hier auch geben möchte. Ich glaube, ich habe es noch nicht in der Schweiz gegeben. Stellt euch bitte, nur um den Geist bloßzustellen,
Stellt euch mal vor, wir nehmen ein Beispiel nicht aus unserem Kreis, sodass wir darüber das richtig analysieren können, weil es uns nicht zu direkt trifft. Stellt euch zwei Freunde vor, die sich in einem vegetarischen Café verabredet hatten. Es gibt dort ja auch diesen vegetarischen Café. Ich muss also ein bisschen nah, muss das Beispiel schon sein. In diesem Café verkehren die interessantesten Leute. Die Wände sind geschmückt mit wunderschönen Bildern. Interessante Musik ist da. Der eine Freund kommt, um den anderen Freund zu sehen, steckt seine Nase in das Kaffee ein. Und alles, was er wahrnimmt, ist nur das. Dieser Schurke, immer kommt er zu spät. Jetzt haben wir uns zur Urlaubsplanung hier verabredet, aber er ist nicht da. Alles, was er sieht, weil seine Aufmerksamkeit eben auf dieses Gespräch gerichtet ist, auf das Treffen mit seinem Freund, ist, er sieht nur dieses eine, der ist nicht da. Ihn würde das Kaffee vielleicht sehr interessieren, normalerweise. Er würde gerne der Musik zulauschen und die Bilder sehen und die Leute kennenlernen, die da sind. Aber weil sein Geist fixiert ist auf das Treffen mit dem Freund, kann er nichts anderes sehen. Xiaomi, setz dich doch kurz hin, du machst dich ja schon ganz gut, bist nicht laut und so. Jetzt bleib doch einfach beim Guru Shakti stehen, sitzen und fühl dich wohl. Vielleicht braucht er was zum Spielen. Halt noch 5 Minuten durch, Xiaomi. Ja, 5 Minuten. Gut. Er ist schon erstaunlich, dass er nicht mehr redet in der Vorlesung. So, stellt euch bitte diesen Punkt jetzt vor. Habt ihr das Beispiel? Seid ihr abgelenkt? Seid ihr nochmal ausgeschlafen? Kriegt ihr das mit, das Beispiel? Ist hier sehr wichtig. So funktioniert der menschliche Geist. Er blockiert alles andere raus, außer das eine Thema, was in seinem momentanen Interesse liegt. Und dafür ist er dann bereit, über Leichen zu gehen. So ist der Geist. So ist es auch, wenn wir in das hingebungsvolle Dienen kommen. Alles, woran wir gewohnt sind, was wir antrainiert haben, in der Manege des materiellen Lebens, ist dieser eine Punkt. Ich muss mich bemühen, um selber glücklich zu werden. So ist unser Körper eingerichtet. Zum Beispiel, man schläft ein in der Vorlesung, weil der Körper ist müde und das Beste ist ja jetzt zu schlafen. Das liegt im wohlweislichsten Interesse. Das ist eine Biodynamik, mit der wir es zu tun haben. Das ist im genetischen Kodex dieses Konzept. Ich muss dafür sorgen, dass ich zufrieden bin. Das ist jetzt nicht ein aggressiver Vorwurf gegen die Permanenzschläfer, sondern es ist einfach eine sorgsame Analyse unseres Status Quo. Unser Biorhythmus ist so eingestellt, dass er sich ständig bemüht, sonst könnten wir in dieser Welt nicht überleben, seine Interessen wahrzunehmen. Man wird müde, man wird hungrig, man verspürt plötzlich ein Signal im Körper, der Schmerz, dass wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann geht dieses rote Warnlicht an. Nicht? Unser Geist macht ständig Pläne, das hat schon Sigmund herausgefunden, das größte Maß an Freude zu finden und das Leid zu reduzieren. Das ist also das Bioprogramm und das Mensprogramm, also das Geistprogramm, was wir haben. So im spirituellen Leben geht es darum, eine Antithese zu verwirklichen, nicht einfach nur zu spekulieren. Dass dadurch, dass man Krishna zufriedenstellt, man versorgt wird. Das heißt, unsere mentalen Belange werden zufriedengestellt, unsere körperlichen Belange werden zufriedengestellt, so heißt es in unseren Schriften, und alles andere auch. Habt ihr schon mal diesen Punkt gemacht? Ja, verwirklicht, wenn es darum ging, dass ihr in eine Situation kam, wo ihr euch hingeben musstet. Ihr habt es dann geschafft. Habt ihr gemerkt, wie zufrieden ihr dann wurdet? Gibt es solche Verwirklichung in eurem Leben? Ja, nein. Buchverteilung jeden Tag. Da gibt es jeden Tag. Schau mal an, kennst du so eine Situation, wo du was nicht tun wolltest, aber dass du wusstest, Krishna hat es eigentlich so arrangiert und du musstest. Und man tat es denn. Plötzlich öffnet sich ein Tor. Weil man hat das essentielle Prinzip verstanden. Man hat die rote Linie, die sich durch unser Leben zieht, gefasst. Es ist manchmal schwierig. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, gibt das Beispiel von einem Menschen, der in einem Brunnen ist. Und dem Mensch, der im Brunnen ist, wird ein Seil zugeworfen. Er hatte gejammert. Aber wenn ihm das Seil zugeworfen ist, sagt er doch tatsächlich, oh, das Seil kann ich nicht anpacken. Bitte helft mir doch, das Seil anzupacken. Versteht ihr? Wir sind im Brunnen des materiellen Daseins, der durchseucht ist von den giftigen Insekten des mentalen Leides, die laufen kommen und wie bremsen uns zerstechen. Wir haben das Seil des hingebungsvollen Dienstes gekriegt, nämlich etwas zu tun für Krishna, für Krishnas Interesse. Aber sehr oft geht es uns so, dass wir wie der Mann im Brunnen sagen, das Seil kann ich jetzt nicht packen. Das liegt an der Muskulatur. Wir müssen langsame Schritte der Hingabe machen, um die Muskulatur zu entwickeln. Ich möchte euch ein ganz praktisches Beispiel geben, zum Abschluss. Wenn man so viel reist, wird man sehr schwach und erschöpft. Und jetzt beim Schauer, dem Sannyasi- und Guru-Schauer, hat Dakshinesha eine Klimmzuganlage installiert, die einem helfen kann, die Muskulatur zu erfrischen. Das ist gut für den Herzmuskel auch, der beeinflusst wird. Und als ich hierher kam, konnte ich nicht mal einen Klimmzug schaffen. So erschöpft war man. Jetzt bin ich schon auf 3 und war so enthusiastisch, dass ich gleich diese ganze Installationsanlage verklimmzugt habe. Also die ist dann runtergerutscht vor lauter Enthusiasmus. Ich bin mir sicher, dass ich auf 7,5 kommen kann am Ende der Woche. 7,5 ist mein Ziel. Aber man schafft das nicht sofort. Das Packen, da muss man wirklich üben. Die Muskulatur muss kommen, die also nur eine Imitation von Armmuskeln noch ist. Weil man tut ja normalerweise nichts mit dieser Muskulatur. So, das ist, wie wir es schaffen, das Seil des hingebungsvollen Dienstes zu packen und uns dran festzuhalten und wirklich rausgezogen zu werden aus unserem psychophysischen Brunnen der Bedingtheit. Wir müssen langsam anfangen, langsame Schritte der Hingabe zu machen. Der erste Schritt ist die Hingabe zu der wichtigsten Unterweisung unseres spirituellen Meisters. Die wichtigste Unterweisung unseres spirituellen Meisters ist, den Hare Krishna Mahamantra ohne Vergehen zu chanten. Das ist der erste Schritt der Hingabe, den wir machen müssen. Ohne den können wir die anderen nicht machen. Genauso wie in dem Beispiel mit dem Festhalten an dem Seil. Ohne dass wir ein bisschen die Muskulatur kriegen, werden wir das nicht schaffen, auf diese Weise den Brunnen zu verlassen. Nicht, wenn man im Brunnen ist und man muss sich festhalten, da brauchen wir Muskeln dazu. Der Goranga Bhajan Group Manchmal feuern sich die Vortänzer und Anfeuerer an Seilen in die Menge rein. Das muss man festhalten, da muss man kämpfen drum, nicht, dass man plötzlich runterfliegt oder in den Matajis landet oder in den Matajis landet und sich fürchterlich schämen muss. Da muss man dranbleiben, so muss man auch das Seil des hingebungsvollen Dienstes fassen, aber wir können es nur, wenn wir unsere Muskulatur ein bisschen entwickeln, und diese erste Schritte ist das Chanten. Ohne dass man aufmerksam chantet, wobei man die Silben des Heiligen Namens hört, wird es niemals möglich sein für uns, das Seil des hingebungsvollen Dienstes zu packen, wo es um Krishnas Mittelpunkt geht. Vergiss nicht, Prabhus, wir gehen gegen unseren genetischen Kodex an und wir gehen gegen Billionen von Jahren mentale Konditionierung an. Das ist nichts für Anfänger, das ist ein ernsthaftes Programm. Deswegen ist der Bhakti-Yogi höher einzustufen, sagt Krishna, als der Empiriker, der Intellektuelle und der Karma-Yogi. Denn das ist ein wirkliches Programm, was nur geht durch die Muskulatur, die man entwickelt, durch die Barmherzigkeit Krishnas, durch die Barmherzigkeit des Heiligen Namens. Hare Krishna, hier möchte ich enden, es ist auch ein guter Zeitpunkt zu enden. Ich weiß nicht, Prabhus, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, diesen Punkt gut zu darzustellen. Versteht ihr, diesen Punkt Krishna in den Mittelpunkt zu stellen? Yata tadomula nishechanena tripyanti tatskanda bujo pashaka bleibt einfach eines der größten Herausforderungen und zugleich der wichtigsten Punkte im hingebungsvollen Dienst. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Sachin, sorry. Es gibt nämlich einen Sachin Andanan in England, deswegen. Der Hauptgrund ist, man weiß in diesem Augenblick, wo man chantet, nicht um die Notwendigkeit des aufmerksamen Chantens. Und man weiß auch in diesem Augenblick nicht den Heiligen Namen voll und ganz zu chanten. Deswegen empfiehlt Srila Prabhupada, dass man zwei Verse chanten soll, die hilfreich sind, um das Japa zu unterstützen. Diese beiden Verse sind einmal Ayi Mukta Kulaye Upasyamanam, dieser Vers, wo es heißt, dass der Heilige Name leuchtend wie die Sonne, und er wird verehrt von allen Upanishaden. Ein anderer Vers ist Nivitta Tasha Upami Umanat Bhavo Shadashodja Mano Virama. Das heißt, die Lobpreisung des Heiligen Namens ist nur für jemanden möglich, der nicht mehr an der eigenen Lobpreisung interessiert ist. Dieses Wissen um diesen Heiligen Namen kommt durch die Nachfolge des spirituellen Meister zu uns. Wer außer einem Schlechter und einem Selbstmörder wird nicht interessiert sein an diesem Heiligen Namen? Das sind also Verse, die uns motivieren und die uns auf die hervorragende Natur des Heiligen Namens aufmerksam machen. Ich habe eine einfache Gedankenbrücke, die ich empfehlen kann, die bei mir funktioniert, wenn ich sie beschreite. Ich denke immer, jetzt, der Herr ist gegenwärtig in dieser materiellen Welt, in Form der Bildgestalten und auch in Form des heiligen Namens. Aber von diesen und auch in Form der Inkarnation, die er nimmt. Aber von diesen dreien ist der heilige Name am barmherzigsten. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt wo ich chante, mit dem Herrn in dieser Form Gemeinschaft zu pflegen. Und dann denke ich automatisch, jetzt kann man nicht gleichgültig sein, wenn man Gemeinschaft pflegt mit Krishna. Das geht nicht. Das zieht bei mir. Vielleicht zieht bei jedem was, also das wirkt bei mir persönlich. Vielleicht müsst ihr selber ein bisschen sehen, was bei euch wirkt. Aber man muss eine